Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode des Niederrhein Musikfestivals. Dieses Mal habe ich eine Schauspielerin zu Gast, die beim Eröffnungskonzert des Niederrhein Musikfestivals Zauber der Alhambra, so heißt das Programm, aus dem Buch von Washington Irving Erzählungen von der Alhambra lesen wird. Sie ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Sie hat schon mit 6 Jahren angefangen, für Film und Fernsehen zu arbeiten und ist sicher den meisten von euch aus Soko Köln oder dem Tatort bekannt. Aber sie ist eben nicht nur Schauspielerin, sondern sie hat im Laufe der Zeit viele neue berufliche Wege bestritten und wird uns davon jetzt im Podcast einiges berichten. Viel Vergnügen dabei. Herzlich willkommen zu Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein Musikfestivals. Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern des Festivals nähern wir uns ihren unterschiedlichen Kulturräumen und bekommen spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen den Menschen hinter dem Künstler näher bringen. Mein Name ist Annette Mayburg. Ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals und wünsche Ihnen nun viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Ja, hallo, herzlich willkommen, Katja. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein Gespräch führen können über dich als Schauspielerin, als Künstlerin, über deine ganzen Facetten, über deine ganzen beruflichen Wege, die du mittlerweile eingeschlagen hast. Das finde ich super spannend. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Aus deiner Bio habe ich erfahren, dass du schon mit 6 Jahren angefangen hast, Film- und Schauspielrollen zu übernehmen. Das ist ja wirklich sehr, sehr früh. Wie ist es dazu gekommen?
Mein Vater ist Schauspieler, das heißt, man könnte sagen, ich komme im weitesten Sinne aus einer Schauspielfamilie, bin quasi schon rund ums Theater, also im Theater geboren und habe dann bei Dreharbeiten meines Vaters eine kleine Rolle übernommen. Mein Vater war in der DDR ein sehr renommierter Schauspieler, ist dann ausgereist 85 und war auch im Westen wieder ein populärer Schauspieler. Ich hatte also gar keine Chance, als was anderes zu werden als Schauspielerin.
Okay. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also du hast dann ganz früh wahrscheinlich sehr spielerisch damit begonnen. Es war ganz früh Teil deines Lebens und dann war es für dich ganz klar, schon ganz früh, dass das dann auch auf jeden Fall deine Ausbildung sein wird. Wie hat sich das weiterentwickelt?
Also so klar war es zwischendurch lustigerweise gar nicht, weil ich zwar ganz viel Theater gespielt habe und ich war auch in einem musischen Gymnasium in Berlin, wo wir Schauspiel tatsächlich als Abiturfach haben wählen können, war meine einzige Eins. Aber ich wollte zwischendurch tatsächlich Journalistin werden. Ich habe politische Weltkunde als Hauptfach gehabt, das hat mich wahnsinnig interessiert, habe gerne fotografiert. Ich wäre auch gerne um die Welt gezogen, hätte Fotos gemacht und Reportagen geschrieben. Aber mit diesem Kurs Darstellendes Spiel haben wir, das war zu Zeiten von Hoyerswerda, da wurden Leute umgebracht und wir hatten gerade ein Stück von Joshua Sobol gemacht, Ghetto, und sind damit lustigerweise sehr gepusht worden, haben Tourneen durch Deutschland und durch Dänemark gespielt, so nach dem Motto, guckt mal bitte her, so eine Jugendlichen haben wir auch. Und daraus war irgendwie gar kein anderer Weg mehr möglich, als gut, okay, ich bleibe beim Schauspiel. Ich habe dann in Babelsberg an der berühmten Filmhochschule Schauspiel studiert, weil das damals die einzige Schule war, die sowohl für Theater als auch für Fernsehen ausgebildet hat. Und ich wollte gerne beides haben.
Toll, also das wusste ich gar nicht, dass das die einzigste Hochschule war.
Inzwischen gibt es auch 2.
Aha, okay, alles klar, weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich, vielleicht kannst du es das mal erklären, doch sehr unterschiedlich, wie du das gestaltest, ob es für Film oder für Theater ist. Wie kannst du das beschreiben, wo sind da die Unterschiede?
Also der Klassiker ist eigentlich immer, dass man, wenn man das erste Mal als Theaterschauspielerin zu einem Drehort kommt, die Regisseure sagen, nicht so doll, nicht so laut und nicht so deutlich. Das heißt, wir spielen ja im Theater für den sogenannten dritten Rang. Also mein Lieblingsbeispiel ist, da war ich bei den Ruhrfestspielen, durfte ich dabei sein als ganz junge Frau in einem Erstengagement und hatte drei Sätze auf der Bühne und weiß noch, wie ich da stand auf dieser riesigen Bühne und dachte, wie soll ich jemals mit meinen Sätzchen da hinten ganz nach oben in die dritte Reihe kommen. Inzwischen habe ich diese Frage nicht mehr. Das heißt, die berühmte Stütze, die auch Opernsänger kennen, die brauchen wir fürs Theaterspielen ja immens. Und auch die Vergrößerung der Mittel. Also eine Geste ist größer, viel, viel größer als beim Film. Das heißt, beim Film würde ich simpel sagen, ist es ein sehr reduziertes Spiel. Ja. Also mitunter sogar reduzierter, als die Wirklichkeit ist.
Mhm. Okay. Boah, das ist aber ganz schön krasser Unterschied. Ich stelle mir das gerade vor.
Ja, und ich sage mal so, ich habe das Glück gehabt, immer beides machen zu können. Und insofern muss ich eigentlich, also ich werde schon noch gebremst, zumal ich eine extrem deutliche Aussprache mir angewöhnt habe, weil ich ja auch eben Literatur vortrage und die Leute das auch wirklich gerne ohne Hörgeräte verstehen wollen und das glücklicherweise auch tun. Aber das ist am Set, also sprich am Drehort, überhaupt nicht gefragt. Das Lustigste, was mir je passiert ist, ist, dass ich eine Tanztrainerin habe spielen dürfen bei einem Kölner Tatort und der Regisseur gesagt hat, bitte um Gottes Willen, sprich nicht so entsetzlich deutlich. Und ich das aber für die Rolle sehr passend fand und das war die einzige Rolle, für die ich je für einen Schauspielpreis nominiert worden bin. Und da musste ich im Nachhinein doch sehr lachen, weil ich gedacht habe, ja, gucke, doch richtig.
Ja, das stelle ich mir auch auch nicht immer so einfach vor mit Regisseuren. Du hast deine eigene Idee, du bereitest ja deine Rolle vor, du hast eine Idee dazu und das stelle ich mir nicht immer so einfach vor, zusammenzubekommen dann mit dem jeweiligen Regisseur, ne?
Das ist auch nicht einfach. Also das ist auch vollkommen gleich, ob das jetzt für die Bühne oder für Film und Fernsehen ist. Das stimmt. Also ich sag mal so, wenn ich die, was nehmen wir als Beispiel, die Eboli von Schiller, Don Carlos spiele, dann stelle ich mir was vor und dann kommt die Regisseurin und die hat sich auch sehr, sehr viel vorgestellt. Und das kann sein, dass das mitunter, also auf der Bühne zum Beispiel räumlich auch, man ganz statuarisch, artifiziell in der Ecke steht, während man sich selber ein sehr bewegtes Spiel vorgenommen hat. Bis hin zu natürlich beim Fernsehen, wo man ja extrem vorbereitet hingehen muss, weil man es eigentlich nicht zusammen entwickelt. Also jedenfalls nicht für die kleineren Rollen, die ich spiele. Bei Hauptrollen mag das anders sein, aber man kommt, hat was vorbereitet und tut es eigentlich zusammen.
Ja.
Und wenn dann das, was man vorbereitet hat, gar nicht gefragt ist, was übrigens oft passiert, gerade als Nebenrolle, dann muss man, das schöne Wort heißt, flexibel sein.
Ja.
Und zwar einfach wirklich das Alte sofort in die Tonne schmeißen und sagen, okay, gut, dann jetzt was ganz anderes.
Okay, ja, das ist so ähnlich wie im Orchester, wenn jetzt ein Dirigent kommt und man hat sich so die Passage so und so vorgestellt, interpretiert und der möchte dann doch was ganz anderes haben und dann muss man blitzschnell reagieren können und alle Kollegen gucken zu und
richtig, man ist fast nicht unter Druck.
Ja, genau. Aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass du deine freien Projekte auch sehr liebst. Und dann kommen wir jetzt auf dein nächstes berufliches Feld. Du hast ja ein eigenes Projekt mit deinem Mann zusammen, wo du eben dann selber Schauspielerin und Regisseur bist sozusagen. Was sind da die Herausforderungen? Was ist da das Spannende an der kreativen Arbeit? Das würde mich interessieren.
Also, das Lustige ist, dass ich mich da gar nicht als Regisseurin sehe, sondern ich sag mal kurz, was es ist. Das Projekt, was wir jetzt seit 13 Jahren haben, heißt Wein, Weib und Cello und liegt schlicht und ergreifend daran, dass mein Mann Cellist ist, ich eine Frau bin und wir ein Format gesucht haben, was so ein bisschen Varieté-ähnlich stattfinden kann. Nicht zu steif, nicht zu klassisch, wo die Leute wie in den Varieté-Bühnen der 20er Jahre einfach ein Getränk mit hinnehmen dürfen und zwischendurch, also etwas lebendiger das Ganze haben dürfen. Das heißt also, der Wein steht da nicht im Programm, weil wir so unglaublich viel trinken, sondern weil die Leute ein Gläschen nehmen dürfen. So, und als wir das erste Mal gemacht haben, dann stellte sich die Frage, was macht man denn so mit einem Cello? Was kann man daraus? Cello ist keine Band, es ist kein Streichquartett. Das heißt, wir haben geguckt, was ist überhaupt für musikalische Literatur für so ein Cello denkbar um zweimal 45 Minuten überhaupt füllen zu können und haben mit Lyrik angefangen. Und das, ja, ich würde sagen, ich bin da gar nicht so sehr die Regisseurin als vielmehr die Dramaturgin. Ich glaube, ich habe ein gutes Gespür dafür, was Leute mögen könnten und was gut zusammenpasst. Das heißt, wir sitzen da, sammeln unfassbar viel Material. Das müsst ihr euch so vorstellen, wir sitzen auf unserem riesigen Wohnzimmerteppich, überall liegen Noten und Texte und dann fangen wir mit einem Stück an und dann ist es wirklich working by doing. Also, okay, ja, wenn du das spielst, dann finde ich das jetzt schön. Ja, aber wenn du das und so weiter. Und mein Mann ist da ein bisschen der Ergebene, das ist super, weil er hat natürlich wahnsinnig viel Arbeit mit den Arrangements. Auch wenn ich Lieder singe, muss er das für Cello arrangieren. Aber ich sag mal so, so einen programmatischen Ablauf, den macht dann schon ich. Und da traut er mir auch. Also es war am Anfang so, dass er manchmal gesagt hat, aber dieses Musikstück ist nicht hochwertig genug. Und ich dann, das ist so ein bisschen unser kleiner Insider, gesagt habe, ja, aber wir brauchen auch ein bisschen Soße zwischendurch. Und das, also wenn es sozusagen musikalisch nicht so hochwertig ist, kein Schostakowitsch, kein Bach, sondern mal irgendwas Arrangiertes von ABBA oder den Beatles, dann ist das Soße.
Ja, sehr gut. Ja, klar, dein Mann ist klassisch ausgebildet. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich komme auch aus der klassischen Ausbildung. Es ist dann erstmal etwas fremd und man traut sich nicht so richtig. Und dann wahrscheinlich, genau, wenn man dann damit anfängt, hat man ziemlich viel Freude daran.
Ja, es ist einfach auch so, also wenn man zu viele Texte aneinander reiht, dann wird es dem Publikum sehr öde. Das heißt, manchmal braucht man wirklich eine Minute Schnipsel und einfach eine kleine Melodie, die einem eine Überleitung ermöglicht. Und zwar sowohl uns beiden als auch euch, den Zuhörenden. Mhm.
Ja, toll. Also das klingt nach einer sehr schönen Aufgabe, da dramaturgisch die Fäden in der Hand zu haben und zu gestalten. Und ich finde es richtig, richtig toll. Und das ist ja auch das, was wir beim Festival versuchen mit unserer Neuproduktion. Wir bringen Künstler zusammen. Ja. Ich gebe auch immer nur einen Rahmen vor. Ich freue mich über jeden, der sich einbringt und Ideen hat. Gerade bei unseren interkulturellen Projekten ist es einfach so schön zu sehen, wie Menschen aus anderen Ländern, wenn ich dann frage, irgendwie, was gibt's bei euch? Welche Musikstile sollen wir vertreten? Wie dann, da geht so viel, passiert so viel an, wird so viel Energie reingegeben und so viel Freude.
Das bereichert sich so sehr, ne?
Genau, und ich profitiere natürlich auch total davon und man lernt so viel dadurch. Also es ist wirklich eine richtig schöne Aufgabe und freut mich, dass du auch in deinem Leben so...
Ich liebe das wahnsinnig. Also ich weiß noch, dass ich dachte damals, da hatte ich gerade mein zweites Kind geboren und habe gemerkt, also nur Mama sein, das ist nicht ausreichend für mich als Mensch. Aber ich wollte eben unbedingt nicht mehr fest am Theater sein, was ich vorher 15 Jahre war. Und so kam überhaupt die Idee zustande, was mit Musik zu machen. Und das Tolle ist, dass ich ja inzwischen lange nicht mehr nur mit meinem Mann arbeite, sondern das Glück hatte, im Beethovenfest, beim Kissinger Sommer mit Musikern auftreten zu dürfen, die ich vorher gar nicht kannte. Das heißt, mitunter haben wir uns wirklich zu einer Generalprobe getroffen, irgendwelche tollen jungen Preisträgerinnen und ich, und haben das dann zusammengebastelt. Und die waren auch immer so überrascht, so nach dem Motto, ja, also dass ich jetzt hier spiele, ist ja klar, weil ich bin ja die Preisträgerin. Aber das mit der Literatur, das ist ja, wow, das funktioniert ja und das macht ja noch richtig viel mehr auf. Das war wahnsinnig schön.
Ja klar, ich meine, es unterstützt die Musik und den Interpreten im Prinzip noch, ne? Es ist, die Emotionen des Publikums werden dadurch noch stärker, auf jeden Fall. Genau. Ja, ich finde es auch eine ganz, ganz tolle Kombination. Und das ist ganz wichtig zu sagen, dass du da also sehr vielseitig unterwegs bist, nicht nur mit deinem eigenen Projekt, sondern vielen Einladungen auch folgst. Und der dritte Bereich, den ich auch sehr spannend finde bei dir, ist das Unterrichten, Coaching. Und vielleicht kannst du das mal erzählen, wie unterschiedlich du da unterwegs bist. Klar, du gibst Schauspielunterricht, das ist naheliegend, aber du machst auch Auftrittstraining und arbeitest in diese Richtung sicher auch mit Menschen, die eben jetzt nicht Schauspieler werden wollen, sondern eben aus anderen Gründen daran an sich arbeiten wollen.
Ja, du hattest ja vorhin gesagt, bei meiner eigenen Reihe würde ich bestimmt als Regisseurin auftreten. Und dann habe ich gesagt, da nicht. Aber lustigerweise bin ich schon als Schauspielstudentin als Regisseurin aufgetreten. Insofern, als dass ich tatsächlich immer anderen Kommilitonen beschrieben habe, was sie gemacht haben. Mhm. Das heißt, ich habe Auftreten und Wirkung beschrieben und ihnen gesagt habe, was sie stattdessen machen sollen. Das liegt auch daran, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, dass ich tatsächlich sogar auch das in Erwägung gezogen hatte, Regisseurin zu werden. Kurz und gut, auch in dieser Zeit, wo sich unser Duo gründete, habe ich eben angefangen, Schauspielunterricht zu geben. Und das Lustige ist, es kamen gar keine Leute zu mir, die Schauspiel haben wollten, sondern das war dann, die erste Person war eine stellvertretende Intendantin einer großen deutschen Oper, die gesagt hat, ich habe sie auf der Bühne gesehen, würden sie mich coachen? Das heißt, ich bin da reingeschlittert und habe Leuten im Grunde eine Wirkungsanalyse gegeben, um dann mit ihnen Auftrittsangst, sprechen, atmen, auftreten zu üben und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das nicht mehr länger nur als Schauspielerin tun will, sondern das gerne fundierter und professioneller auf die Beine stellen möchte und habe in Köln am Institut für Angewandte Psychologie noch das studiert. Das heißt, ich bin jetzt, man sagt es schön, systemischer Coach. Und der Unterschied zwischen Schauspiel und Coaching oder zwischen Unterrichten und Coaching ist eigentlich ganz einfach. Also Schauspiel unterrichte ich so, wie ich das gelernt habe, auch wenn das natürlich eine verkürzte Form ist, weil ein Schauspielstudium geht 4 Jahre. Und die Leute, die zu mir kommen, kommen maximal über 2 Jahre zu mir. Mhm. Ich mache das privat, das hat man früher, hat man das Eleven genannt, das heißt, ich habe Eleven, bin ganz stolz darauf, junge Leute auf Schauspielschulen auch gebracht zu haben, während Coaching eigentlich ja nur wirklich sehr entfernt was mit Schauspiel zu tun hat. Das heißt, die Leute kommen zwar, weil sie denken, ach, da ist jemand, kann mir was sagen über Auftritte, aber arbeiten tut man eigentlich viel mehr psychologisch und systemisch, das heißt, das ist eigentlich eher eine Persönlichkeitsentwicklung und ein genaues, verantwortungsvolles danach schauen, was ist eigentlich das, was wirklich jemanden zu einem geführt hat, was sind die Bedürfnisse, wo sind oft die Herausforderungen, wo sind die Ängste und wie finde ich einen Umgang damit, den ich bisher ja noch nicht gefunden habe, denn sonst würde ich nicht ins Coaching kommen.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, mache ich mich da verständlich, sonst frage ich gerne.
Genau, doch, doch. Ich überlege immer so quer, wo haben wir da Gemeinsamkeiten, auch als Musiker natürlich. Wir haben ja auch mit dem Auftritt zu tun und wir auch mit, ja. Ich arbeite auch mit Studenten, mit Schülern kenne diese, das macht so viel aus, zu wissen, dass man sich den Raum nehmen darf auf der Bühne. Dass ich nur also eine positive Ausstrahlung habe, wenn ich mich einfach sauwohl da fühle, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich darf diesen Raum einnehmen, ich darf mich darstellen, ich darf das, was ich sagen möchte, sagen und es ist gewünscht und das ist so ein großer Unterschied und ich finde es eine ganz tolle und wichtige Arbeit auch mit jungen Leuten, auch mit Leuten, die in diesen Beruf gehen wollen, die da ganz stark zu machen. Und das Tolle ist ja, wie du schon sagst, das wirkt sich natürlich dann auf die ganze Persönlichkeit aus. Also es strahlt einfach dann auf alle Ebenen ab.
Es hat eine Wechselwirkung tatsächlich, also die auch nicht aufhört. Also ich würde sagen, natürlich brauchen das junge Leute, aber das hört eigentlich nicht auf, dass wir das brauchen. Mhm. Das Lustige ist ja, dass das im Grunde jeder Mensch immer wieder als Auffrischung gebrauchen kann. Das ist wie Sport, das ist wie Muskeltraining. Mhm. Weil wir sind nun mal nicht dauerhaft sicher, wir haben nicht dauerhaft eine positive Ausstrahlung. Und das Lustige ist, dass ganz viele Leute eben kommen und wollen genau das. Sie wollen eine positive Ausstrahlung, sie wollen gerne souverän wirken und erwarten sich dann beispielsweise von einer Schauspielerin wie mir Tipps und Tricks. Also wie muss ich gucken, wie darf ich stehen, was muss ich vermeiden? Und im Grunde arbeite ich eigentlich, das sei dann doch verkündet mal hier, gar nicht so sehr mit diesen Tricks, sondern eigentlich gucke ich, wer ist denn das? Wer steht denn da? Was brauchen die denn? Wie wollen die denn stehen? Und arbeite eigentlich mehr hin zum Individuum als in eine Verallgemeinerung.
Mhm.
Und das trauen sich viele Leute nicht. Also dieses Sie-selber-Sein.
Ja.
Ne, der größte Brüller unserer Tage ist Authentizität. Ja. Aber alle eifern danach, irgendwelchen Parametern genügen zu wollen, anstatt zu merken, naja, aber das Authentische das bringst du mit, also versteck es nicht. Und insofern ist das oft eine Freilegearbeit. Also man entstaubt da wieder was.
Genau, ja, ich denke mal, dass es gerade in unserer Zeit eigentlich im Moment wieder genau in die andere Richtung geht. Ne? Wir haben das auch bei Workshops an Schulen festgestellt, dass Kinder, die spontan reagieren dürfen mit einem Tänzer zur Musik, dass es manchmal ganz toll klappt, aber manchmal auch gar nicht, weil die Kinder oder die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler meinen, sie müssten eine Performance dahinlegen, ja, als was Perfektes, ja. Und darum geht es aber gar nicht. Und ja, das ist eine große Herausforderung und ich finde es eine ganz wichtige Aufgabe, Menschen da zu begleiten und einen Weg zu zeigen und auch eigentlich die eigene Angst bewusst zu machen, weil die schlummert ja manchmal auch in einem. Und woher kommt die und wie kann ich das auflösen? Wie kann ich mit Visualisierung zum Beispiel auch arbeiten? Ich sag mal so, als Musiker, wenn ich mir nicht, wir sind ja so erzogen, sehr demütig eigentlich, den Komponisten erstmal dienend, ja, und dann dem Lehrer dienend. Und irgendwo da unten sind wir dann, ja, als Musiker. Und
das ist bei uns genau. Genauso,
ja, ach, es ist bei euch genauso spannend. Und ja. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo ich mir sage, aber Moment mal, wie soll ich wachsen und mich auf einer großen Bühne vorstellen, wenn ich immer da unten sein soll, ja? Und das ist ein ganz wichtiger Moment, dass man wirklich, ich finde das total wichtig, dass man wirklich groß träumen darf. Also man darf sich selber groß träumen. Man muss es ja niemandem erzählen. Ja, aber für mich muss ich diese Vision im Kopf haben und ich bin davon überzeugt, wenn ich nicht die Vision habe, dass ich auf einer großen Bühne stehe und ich fühle mich da so richtig wohl und das ist mein Platz, dann werde ich da nicht hinkommen. Es heißt nicht, dass ich da auf jeden Fall hinkomme, aber ich werde nicht hinkommen, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, weil ich werde es nicht zulassen, weil die Ängste sind zu stark.
Und das ist ja auch bei der Rollenarbeit später, also ich habe jetzt das Glück gehabt, ich durfte in einem 3-Männer-Stück, was mit 3 Frauen besetzt worden ist, einen dieser 3 Männer spielen, das war Odysseus. Und nun haben wir alle ein Bild von Odysseus im Kopf. Das musste ich aber sowas von ad acta legen, mir sagen, ja, Leute, ich träume groß, ich bin Odysseus. Und wenn ich da stehe, dann bin ich das. Das heißt, das hört ja in der Rollenarbeit oder bei jedem Solo, was ihr spielt, nicht auf. Sie sagen, exakt, das haben wir schon so oft so und so gehört und in der Aufnahme von XY ist es spektakulär rezensiert worden. Ich spiele es jetzt auch, und zwar wie ich es spiele.
Mhm, genau. Sich also auch von der Tradition ein bisschen zu lösen, ja, das anzuerkennen. Wir stehen alle auf Schultern von anderen. Wir stehen in einer Entwicklung von vielen Millionen von Menschen, ja. Aber trotzdem habe ich dieses eigene Fenster für mich und darf das öffnen und das reinlassen.
Naja, ich sag's meinen Schülern immer so, also und das, finde ich, hört nie auf, diese Frage, was will aus dir raus? Mhm. Das ist ja nicht, oh, ich mache mir mal, habe so eine kleine Kopfgeburt und denke mir, naja, also wenn jemand jetzt, ich sag mal, Mendelssohn so interpretiert hat oder Shakespeare, dann muss ich mir also per se was Neues überlegen, damit ich eine Berechtigung habe, sondern nein, was macht das mit dir? Ja. Warum musst du das tun? Und darauf gibt es ja die rührendsten Antworten und die überraschendsten Antworten. Das Schlimme ist ja nur, wenn es gar keine Antwort gibt. Also es gibt da durchaus auch Leute, die ich, auch wenn ich gerne Geld verdiene, aber nach Hause schicke und ihnen empfehle, das Geld woanders einzusetzen, weil da nichts raus will, sondern die möchten Schauspieler sein. Mhm. Ja.
Ja.
Warum? Also sprich, was will raus? Was muss da in die Welt? Weil wenn ich nicht finde, es muss, dann wird es niemand anders finden.
Ja, das nennt man vielleicht Ausdrucksstärke, oder? Was dann da ist oder nicht da ist und was man auch nicht erzwingen kann.
Ausdruckswillen, ja.
Oder wie soll ich sagen, es ist eigentlich, es muss einfach raus, es muss in die Welt. Und wenn dieses Muss nicht da ist, ja, wenn das fehlt. Und
ich wollte gerade sagen, also bei einem Vielleicht gibt es 12 andere, das ist jetzt sehr untertrieben, die dann sagen, du machst nichts, dann mache ich.
Richtig, ja. Ja, das ist schon eine sehr verantwortungsvolle, wichtige Aufgabe. Und ich finde es toll, dass du dann auch so ehrlich bist. Das finde ich wichtig, dass man den Leuten auch, dass man nicht denkt, oh, jetzt habe ich einen Schüler weniger, schade fürs Portemonnaie, sondern dass man wirklich sagt, also mir ist der Mensch so wichtig und dessen Entwicklung und ich sehe das anders. Ja.
Ja. Ja. Also ich muss jetzt nichts gegen staatliche Schulen oder überhaupt schulische Einrichtungen, aber ich sag mal so, diesen doch, mir fällt kein anderes Wort, als Massenproduktion ein. Also sprich, eine bestimmte Unterrichtszeit für 12 Schülerinnen zu haben, das liegt mir nicht, weil ich mich eben lieber einem Eleven oder einer Elevin widme und dann auch mit Augenmerk und mit Verantwortung für das viele Geld, was die bezahlen, denen was mitgeben möchte, wovon sie was haben. Mhm. Also ich glaube sowieso nicht mehr an diese, aber das ist ein weites Feld, an diese riesigen Schulen, die Leute ausschütten über dieses Land und wir werden nicht mehr gebraucht. Mhm. Also es wird überall werden feste Stellen reduziert, ob an den Theatern oder in den Orchestern. Es geht in Richtung Gastspielvertrag. Ich tue mich da, weil ich weiß, wie schwer mein Weg war. Ja. Und ich kann mich durchaus zu erfolgreichen Schauspielerinnen zählen, aber auch ich weiß genau, wie hart dieser Beruf ist. Und deswegen finde ich, muss ich den jungen Leuten sagen, ja, dass das nicht mit Talent oder mit Frohsinn zu gewinnen ist, sondern so unfassbar harte Arbeit ist. Ja. Und wenn man die dann nicht kennt und unbedingt um jeden Preis machen will, glaube ich, macht man Leute unglücklich und das möchte ich nicht machen.
So, kann ich total unterschreiben. Ja. Und es ist ja auch noch nicht mal so, dass das Schauspielern alleine ausschlaggebend ist. Das ist ein Bereich, den ich können muss als freischaffender Künstler. Genau. Der wichtigste vielleicht, aber ich muss kommunizieren können. Ich muss Kontakte machen können. Das sind viele Facetten, die im Prinzip an der Hochschule, also an der Musikhochschule, finde ich, bisher zu wenig bedacht werden.
Bei uns auch.
Ja, genau.
Und es gibt eine Langzeitstudie der Humboldt-Uni, dass 3% der deutschen Schauspielerinnen von ihrem Beruf leben können.
Oh Mann.
3. Mann. Das ist eine Studie über 20 Jahre gewesen. Ich habe zu diesen 3 Leuten immer gehört, bis auf die 3-4 Jahre, wo ich wirklich bei meinen Kindern mehr zu Hause war, als dass ich gearbeitet habe. Aber 3.
Ja.
Also 97% ja, machen was anderes. Gut, das mache ich jetzt auch. Aber ich habe zumindest 20 Jahre davon ausschließlich leben können.
Ja. Ja. Und das, was du jetzt machst, hat ja trotzdem damit zu tun, ne? Es baut ja aufeinander auf.
Sagen wir mal so, ich gebe zu, dass ich zwischendurch überlegt habe, aber aus ganz anderen Gründen, ob ich Schauspielerei sein lasse. Da ist dann doch auch der Wunsch entstanden, dieses Coaching auf professionelle Füße zu stellen. Und zwar lag das daran, dass ich irgendwann nicht mehr bereit war, mich bewerten zu lassen. Und Schauspiel lebt davon. Also das ist, ich habe lange mich neulich unterhalten mit jemandem darüber, dass das, was wir Schauspieler können, ist eben auf den ersten Blick für einen Laien nicht ersichtlich. Es gibt Leute, die glauben, das kann doch jeder sich hinstellen und mit Mut ein Gedicht laut aufsagen. Und das hat so fürchterlich viel mit Geschmack und mit Bewertung zu tun. Und als Frau, das ist ja auch kein Geheimnis, ich bin jetzt 48, das fing mit 32 an, dass ich Mütter gespielt habe. Mhm. Und zwar von 25-jährigen Kolleginnen. Das wollte ich nicht. Ja. Habe ich aber. Und also wie man sieht, ich spiele schon noch, aber ich suche mir die Rollen aus und ich spiele dann lieber einen Odysseus als die Amme von links. Und die Realität für Frauen in dem Beruf ist hammerhart.
Mhm. Ja.
Ja. Also es ist einfach kein großes Angebot mehr da. Es gibt jetzt eine tolle Initiative oder es gibt viele tolle Initiativen von prominenten Kolleginnen initiiert. Aber ich fürchte, das ist noch eine kleine Strecke, bis sich da wirklich was tut. Und manchmal denke ich, wer weiß, ob das klappt.
Ja.
Weil wir alle so in die Schönheit verliebt sind und in die Jugend.
Ja. Ja, das ist ja im Moment eher, wird es ja mehr als weniger, muss man ja sagen. Ne?
Ja.
Ja. Ja, genau, man kann da der Entwicklung nur die Daumen drücken, dass das irgendwie, ja, dass wir eigentlich dem was entgegensetzen eher, ne, diesem ganzen Trend. Genau. Das wäre richtig, richtig wichtig und gut. Ja, lass uns mal überraschen.
Ja.
Und dann habe ich noch gelesen, dass du auch für oder mit Kindern arbeitest, Projekte machst. Wäre ich auch sehr interessiert, mal was zu erfahren.
Also ich habe beispielsweise im letzten Jahr das Glück gehabt, ein Singspiel hier an der Petrikirche in Mülheim inszenieren zu dürfen. Kalif Storch, Gott, jetzt weiß ich vor Schreck gar nicht mehr, Ludwig ist der Komponist.
Mhm.
Da bin ich empfohlen worden. Ich hatte da mal einen Workshop gegeben, der ist gut angekommen. Und dann habe ich mit meiner Freundin und Kollegin Carola Bühn, die die Bühne auch gemacht hat und die Kostüme, in einem sehr sportlichen Zeitraum von 5 Wochenenden mit 30 oder 40 Kindern, 40 Kindern eine komplette Kinderoper auf die Bühne gestellt. Das Arbeiten mit Kindern ist auf der einen Seite viel anstrengender als das mit Erwachsenen, weil sie, ich sag's jetzt mal so doof, altmodisch, nicht hören. Also weil sie auch aussteigen, weil die Konzentrationslänge sehr begrenzt ist. Und auf der anderen Seite ist es das Wundervollste, was es gibt, weil die eben noch ungefiltert aus sich rausgehen und Spielangebote gemacht haben, wo man auf dem Boden sich werfen möchte vor Begeisterung und vor Rührung. Weil die, wenn die einem trauen, alles geben und weil dann Sachen möglich sind, die vielleicht keine schauspielerische Perfektion haben, aber an Inbrunst nicht zu übertreffen sind.
Toll, toll. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, wenn man auf Kinder zugeht und einfach genauso mit demselben Respekt wie zu Erwachsenen, ja, und mit denen redet, dann öffnet sich so unheimlich viel bei Kindern. Die freuen sich so darüber, über diesen Kontakt.
Ja.
Und wir bekommen ja alle unsere Kinder nicht alleine groß, sage ich mal. Also Wir sind ja darauf angewiesen, Menschen zu haben, die sich auch für die interessieren. Ne? Und deswegen finde ich das auch richtig klasse, was du da machst. Vielleicht können wir da auch mal workshopmäßig was zusammenplanen, weil wir haben ja auch einen großen Workshop-Bereich. Und ich hatte auch letztlich ein Gespräch mit einer Tänzerin, die Physiotherapeutin jetzt noch wird und dann so ein Konzept machen will mit Kindern, Bewegung, Tanz in Kombination und vielleicht kann man da was mit Text machen. Ja, ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen, da können wir bestimmt mal was zusammen, was Schönes machen. Ja, dann kommen wir nochmal zum Abschluss zu unserem wunderschönen Konzert, das jetzt am Sonntag, 20.
Zauber der Alhambra.
August, Zauber der Alhambra im malerischen Innenhof von Schloss Diek, der ja eine ganz, ganz tolle Akustik hat und es soll schönes Wetter werden übrigens. Und ich finde, dass du liest ja aus den Erzählungen von der Alhambra von Washington Irving und ich finde, das ist so, du hast so eine ganz samtige, märchenhafte Stimme dabei, sodass man sich das Gefühl hat, so, ich kann mich zurücklehnen und so richtig entspannen und verführen lassen in diesen Zauber von diesem Bauwerk und diesen Geschichten. Wie hast du dir das erarbeitet und wie bist du mit dieser in Anführungsstrichen altertümlichen Sprache zurechtgekommen?
Also im Grunde hast du das schon so wunderbar beschrieben. Ich habe es im Grunde wie ein Märchen vor mir gesehen. Also ich habe, gebe ich zu, natürlich an Tausend und eine Nacht gedacht. Ich kenne Spanien sehr gut. Meine Eltern haben dort seit 30 Jahren ein Haus. Ich bin viel in Spanien und liebe Spanien über alles. Diese Liebe, die hört man, glaube ich, wenn ich das spreche.
Ja.
Das Altmodische stört mich eigentlich nie. Ich sage mal so, als Anfängerin habe ich mich natürlich mit Kleist und Shakespeare und Co. Schwer getan. Also schon das berühmte Kleistsche Ach zu fühlen, habe ich gedacht, wie soll ich das aussprechen? Das ist inzwischen tatsächlich für mich wie eine Fremdsprache, die ich gelernt habe und mir zu eigen gemacht habe. Es fühlt sich eben nicht mehr fremd an, sondern ich gehe da schlicht über die Imagination. Ich stelle mir vor, wie das gewesen ist, was der dort beschreibt.
Mhm.
Und lasst mich ein. Und ja, ich färbe es ein wenig märchenhaft, das stimmt. Also man kann das auch wie ein Reisebericht sachlicher sprechen. Die Entscheidung habe ich nicht so getroffen, nö.
Gott sei Dank. Das passt so wunderbar auch zu den Musikstücken und man kann einfach die Augen schließen und fühlt sich einfach...
Also das kann ich bestätigen, das ist auch nicht losgelöst von der Musik. Ich habe ja diese ganzen Stücke gehört und dadurch, dass wir das ja auch im Wechsel tun, ist natürlich die Stimmung, die ihr vorgebt, eine, die ich immer aufnehme. Also ich versuche, das weiterzuführen, wie eine Staffelübergabe.
Ja.
Damit es was Ganzes ist und nicht voneinander losgelöst ist.
Ja, nee, das ist einfach dieses auch dieses Magische, finde ich, was wir Künstler erleben, wie wir aufeinander reagieren können, wie wir eben ja uns ergänzen, erweitern, miteinander im Zusammenspiel, wenn man zu Hause seine Sachen geübt hat und wenn dann der Musiker dazukommt, wenn dann der Sprecher dazukommt, was sich immer noch neue Facetten entwickeln, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und trotz dieser ganzen widrigen Umstände, die sicher sehr schwierig sind für freischaffende Künstler, haben wir diese besonderen Momente.
In denen das ja dann auch tatsächlich verschwindet. Also ich weiß, dass ich früher natürlich vor Aufregung als junger Mensch alles hab richtig abliefern wollen. Das ist nicht mehr so. Inzwischen gelingt es mir erfreulicherweise, diese große Behauptung, weil du gerade das schöne Wort Magie verwendet hast, das ist ja nicht nur eine Magie miteinander, sondern das ist ja auch eine Magie, die wir behaupten. Und die deswegen, weil wir sie so stark behaupten, auch beim Zuhörer ankommt. Also dass es eben kein Beipackzettel ist. Es ist eben kein sachlicher Bericht, sondern wir behaupten Emotionen und wir kreieren die. Und das zu erleben, ist zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum ich diese Reihe initiiert habe, die ich mit meinem Mann mache, aber ebenso Auftritte wie mit euch so liebe, weil auch der Klaus Jeckle, also wenn ich den höre an seiner Gitarre, ich falle um, weil das so viel Schönheit ist, dass das für mich ein Geschenk ist, diese Emotion in diesem Moment nicht nur zu erzeugen, sondern auch zu erleben.
Toll, hör mal, das war ein richtig schönes Schlusswort für dieses Interview. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Es war sehr spannend und interessant, mit dir über bestimmte Situationen im Schauspielerleben zu sprechen. Und freue mich jetzt sehr auf unser Konzert, auf unsere gemeinsame Arbeit und sage bis ganz bald. Wir sehen uns.
Ich habe mich auch gefreut. Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich sehr auf Sonntag und bis bald.